Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem ja mehr oder weniger wöchentlichen Podcast zur Formel E. Mit dem Philipp in München und dem Tobi in Berlin und dem Timo in Hamburg. Einen schönen guten Abend zusammen.
Hallöchen, Popöchen.
Wow, ihr seid da richtig enthusiastisch
heute. Nein, ich bin hier enthusiastisch. Ich habe jetzt 2 Wochen nicht mehr podcasten dürfen, ja?
Ja, dann fällt es auch schwer wieder
oder
reinzukommen
3.
Irgendwie, ne?
Ja. Jetzt wollen wir hier wieder so eine richtige Hammer-Episode raushauen. Qualitativ hochwertiger Journalismus, wie man ihn kennt von uns.
Ja, so will man das haben. Absolut. Darauf warten die Leute schon lange. Denn wenn du nur perfekter Woche aufgezeichnet aus der Konserve dabei bist, es ist einfach nicht dasselbe, ne?
Außerdem aber war schon gut.
Besser. War schon gut, meinst du?
Die Fans haben es ja geliebt, den aufgezeichneten Fakt der Woche.
Ach so, und du meinst nicht, dass der Tobi gefehlt hat, sondern
nein,
dass er in der Konserve dabei war.
Ja, dass er überhaupt dabei war.
Dass wir ihn immer aus dem kleinen Kästchen zaubern konnten und ihn sprechen lassen konnten. Ja, das war gut, auf jeden Fall. Aber so kennen wir den Tobi, ne? Wenn er nicht da ist, dann hinterlässt er zumindest was. In Form von aufgezeichneten Audio-Nachrichten. Tobi.
Ja.
Ja, genau das. Junge, Junge, Junge. Was ist jetzt da los? Ja, bevor wir uns jetzt hier komplett verhaspeln, natürlich erstmal die Frage in der Runde, wie ist denn das Wetter?
Oh, der Vorgeschichte gerade.
Ja, ich weiß schon, aber die Vorgeschichte kennt ja keiner, ne? Da muss man hier
zum Glück
ein Premium-Abo kaufen, damit man das hören kann.
Oh Gott, ey. Ja, Wetter ist 1A sahnig.
Ja, das ist gut.
Übergut.
Selbst in Hamburg ist gut.
Ja, das ist ja schon fast erstaunlich. Ja gut, aber dann haben wir das ja schon erledigt. Dann können wir jetzt mal zu den Themen kommen. Fangen wir doch an mit dem Thema, das wir letztes Mal am Ende der Live-Sendung ausgelassen haben, weil es irgendwie eigentlich auch viel zu spät und zu lang war alles. Nämlich das Thema Einschaltquoten. Denn da hat ja hier der Quotentimo eigentlich immer so ein bisschen Steckenpferd, ne, mit dem Thema. Erzähl doch mal, wie war es? Alles Rekorde, habe ich gelesen.
Ja, wir formulieren die Schlagzeilen ja gerne positiv. Es gibt natürlich Licht und Schatten. Also festzuhalten ist, dass D-Max die Saison mit einem neuen Zuschauerrekord abgeschlossen hat. Das Thema ist jetzt schon so lange her eigentlich, da muss ich erstmal nochmal gerade überfliegen, was da eigentlich so alles drin stand. Also festzuhalten ist, dass es gegen Saisonende schon nochmal gut bergauf ging mit den ganzen Quoten. Das können wir auch von unseren ganzen Klickzahlen und sowas bestätigen, dass einfach so, und auch in den letzten Jahren, dass diese Monate Juni oder auch Mai, Juni, Juli halt echt stark sind und das Thema da, wo die Rennen halt ein bisschen enger zusammen sind, so richtig Momentum aufnimmt. Und ja, das zeigt sich auch in den Quoten hier bei D-Max. Also wir hatten jetzt zum Saisonfinale quasi zu Spitzenzeiten 242.000. Das ist jetzt kein Rekordwert, aber der Durchschnitt ist Rekord, nämlich 167. Das gab es in Deutschland so noch nie.
Wow.
Mensch.
Aber das erste Rennen war auch besser als das zweite, ne?
Ja, erstaunlicherweise.
Erstaunlicherweise. Na gut, aber Sonntag, da war doch Fußball oder sowas, ne? War Frauenfußball irgendwie?
Oder also, ich weiß ja nicht, ob Frauenfußball jetzt ernsthaft eine Konkurrenz zur Formel E ist. Da bin ich mir
Tatort. Tatort. Oh, also durch das Fußball, so hat mir das zumindest Discovery geschildert, dass durch das Fußballspiel der Frauen Tatort erst später angefangen hat und so das dann direkte Überschneidung gegeben hat mit dem Start in Montreal. Und naja, auf der anderen Seite, das geilere Rennen war natürlich auch am Samstag, das muss man auch sagen.
Ja, zum Glück.
Zum Glück.
Also da war ja richtig Halligalli. Und es geht ja um den Schnitt, wie viele Zuschauer wirklich im Schnitt drin sind. Und wenn das Rennen halt geil ist, dann bleiben die natürlich auch drin im Sender. Und das ist dann Sonntagabend so ein bisschen abhanden gegangen. Trotzdem noch ganz ordentliche Werte. Also wenn man mal sich die Verlaufgrafiken anguckt bei uns auf der Seite, sieht das schon mäßig gut aus. Also es ist jetzt auch kein ganz großer Durchbruch für die Formel E in Deutschland im Fernsehen, aber es geht auf jeden Fall bergauf und D-Max hat in der Saison jetzt schon viele neue Nutzer erreicht, viele neue Zuschauer. Insgesamt.
Ja, was waren das? 14?
Wachstum, ja, Wachstum von 14% insgesamt. Da muss man aber auch sagen, dass natürlich die immer den Vergleich gemacht haben zur Vorsaison pro Rennen und Montreal gab es ja da nicht, also es gab 2 Rennen weniger im letzten Jahr Und deswegen ist eigentlich für mich das Wichtigere, das Entscheidendere wirklich der durchschnittliche Spitzenwert und der durchschnittliche Durchschnittswert. Also wie viele Zuschauer
da waren. Der durchschnittliche Durchschnittswert ist ganz besonders wichtig.
Genau, da ging es von 92 auf 105.000 hoch. Also ja, wenn man jetzt rechnen könnte, 13. 13.000 im Schnitt mehr. 13 Stück. Und in der Spitze waren es sogar fast 20.000. Nee, sogar 21.000, wenn man jetzt rechnen könnte.
Unfassbar. Ich kann es nicht, deswegen.
Da ging es ein bisschen hoch, aber die Marktanteile sind nach wie vor jetzt nicht so wirklich berauschend, sogar schlechter im Schnitt als in der Vorsaison. Also da kann man sicherlich ein bisschen was machen noch.
Ja, und was sagt jetzt Discovery, warum das wohl so ist? Das würde mich mal interessieren. Was glauben die, warum sind jetzt die Einschaltquoten nicht so richtig knorke? Was sagen die dazu? Weiß man nicht. Oder? Hat sie niemand gefragt?
Das ist natürlich nicht wirklich. Also zumindest nicht die langfristigen. Die sagen natürlich, gut, die äußern sich ja auch eher dann zu den Positiven. Zum Marktanteil hat jetzt keiner was gesagt, während dann Quotes doch da waren zu den guten Spitzenwerten. So ist das halt in der PR.
Naja, klar. Das macht natürlich auch mehr Aufmerksamkeit. Ne? Wenn man jetzt sagt, ah, guck mal hier, da gucken ganz viele und dann fällt dir auf, oh, ich gucke das gar nicht, muss ich auch gucken. Das ist natürlich ein viel besserer Effekt, als wenn du sagst, ja, keine Sau guckt Formel E und dann denkst du dir, ja, ich auch nicht und dann ist das erledigt. Da muss man natürlich auch positiv vermarkten, das finde ich schon auch. Allerdings würde ich mir schon wünschen, dass man sich dann ab Saison 4 ein bisschen mehr Mühe gibt mit der ganzen TV-Vermarktung. Bisschen mehr drumherum wäre schon ganz cool.
Wäre gut, aber muss sich natürlich auch wirtschaftlich irgendwie lohnen. Also da haben wir dann auch Problem nicht die krassen Insights. Ja, dieses Lineare. Naja, also was ich ganz interessant fand, war der Vergleich mal zu den UK-Zahlen. Da haben die Kollegen von F1 Broadcasting ja auch mal Zahlen veröffentlicht, zeitnah. Und die haben mal jetzt so Spitzenwerte, gerade in London vor einem Jahr, 1,2 Millionen. Da können wir natürlich nur von träumen.
Ja.
Schon interessant, ne? Dass die Briten Formel E deutlich mehr gucken.
Aber es ist auch da nicht so richtig. Also es ist noch keine große Explosion zu erkennen, sagen wir es mal
was
so.
Was ein bisschen erstaunlich ist nach dem letzten Monat, weil da ist so viel abgegangen, besonders hier in Deutschland. Da hatten wir München ganz am Anfang des Monats, wir hatten die Gerüchte zur ARD, dann hatten wir zwei Rennen, New York war echt geil das Wochenende. Dann hatten wir natürlich die Nachrichten zu Porsche und Mercedes. Also eigentlich hätte ich erwartet, dass Montreal wirklich durch die Decke geht. Aber das ist dann, ja, mäßig bis saumäßig ausgefallen. Es war okay, aber
ja.
Ich dachte, das geht ein bisschen mehr nach oben.
Ich glaube, das Ding ist einfach, dass es im Fernsehen nicht wirklich beworben wird, also in der Werbung. Und zum anderen halt D-Max weiß wahrscheinlich nur die Hälfte der Leute, wo das liegt auf der Fernbedienung, auf welchem Sendeplatz. Und da setzt man einfach nicht mehr so schnell durch wie bei RTL oder so. Also ich bin ja mal gespannt, was sich die so in der ARD entwickelt, weil ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, das war jetzt letzte Woche in den Tagesthemen, gab es einen langen Beitrag zu dem Thema. Das ist natürlich schon, also über so ein Thema in den Tagesthemen so ausführlich zu berichten, auch als Aufhänger, ist natürlich schon wieder ein Indiz, mal zu gucken, wie ist das Feedback und das Thema einfach ein bisschen interessanter zu machen. Vielleicht ist ja sogar schon eine Entscheidung gefallen und jetzt müssen sie sich erstmal so ein bisschen den Namen bekannter machen, bevor sie es verkünden. Möglicherweise, wer weiß.
Aber was machen wir denn dann, wenn dann der Tatort kommt? Parallel zum Rennstart.
Ja, dann ist...
dann kommt halt der Tatort. Dann kannst du den Rennstart nicht gucken.
Finde ich aber doof.
Aber dann, das Gute ist ja, finde ich, bei der ARD, dass die ja mittlerweile eigentlich so ziemlich alle Sachen auch im Livestream zeigen. Also Fußball, DTM kommt ja auch im Livestream. Und wenn man das parallel dann anbietet im Livestream, ist doch toll.
Da ja, das stimmt.
Geht's auf jeden Fall bergauf.
Das hätte schon was. Solange man die Möglichkeit hat, auf Internet irgendwie auszuweichen, will ich mich mal nicht beschweren. Lass mal auf uns zukommen. Denn das ist natürlich alles nur Mutmaßung jetzt, ne? Weiß man
nicht. Ja, ist ja noch 4 Monate Zeit.
Ganz viel Zeit. Aber das kennt man ja immer, ist ganz viel Zeit und dann dreht man sich zweimal um, zack, ist die Zeit vorbei. Da muss man schon auch früh drüber spekulieren, damit alle auch drüber nachgedacht haben und es hinterher nicht heißt, oh, da immer früh drüber nachdenken müssen. Ist gut, wenn wir darauf aufmerksam machen, weil die ARD hört ja hier gesammelt auch zu immer. Der komplette Rundfunkrat ist eigentlich immer live dabei. Also soweit ich weiß. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir so Sachen...
Public Listening.
Genau, die machen Public Listening. Wir haben so ein kleines Internetradio. Und da hören die dann nämlich hier über Studio Link live zu. Cool.
Cool.
Ja, die sind viel cooler, als man denkt. Nicht.
Apropos, hätten wir mal vorher drüber nachgedacht.
Ja.
Ich mache jetzt hier mal den Bogen zu einem Artikel, der kommt dann am Dienstag. Ich weiß nicht, die Folge kommt wahrscheinlich auch am Dienstag. Wahrscheinlich ist der schon online. Jedenfalls könnte das auch sein, dass sich Leute denken, ach, hätten wir mal vorher drüber nachgedacht, wenn die beginnen, ganz groß ihre eigenen Antriebe zu entwickeln und Kram zu machen mit den Motoren und den Batterien und darauf pushen, dass die Entwicklung abgefroren wird. Da wird jetzt nämlich gerade vorgewarnt von einigen Teams, allen voran Edams Renault und Virgin und eigentlich alle anderen auch, dass jetzt, wo so viele große Hersteller dabei sind, natürlich der Druck auf die Serienverantwortlichen steigt, dass die entwickeln lassen und dass dann das Auto nicht mehr Einheit ist. Also, dass jedes Team eine eigene Batterie entwickelt und dass jedes Team eine Aerodynamik machen kann und am Chassis arbeitet und was weiß ich. Und das ist enorm teuer und das würde kleinere Teams wie zum Beispiel, das klingt so, aber kleinere Teams wie zum Beispiel Andretti. Gut, die sind mit BMW unterwegs. Was gibt's denn noch für kleine Teams? Venturi. Venturi hat ja
niemand. Venturi, ja.
So, Venturi hätte absolut gar keine Chance, wenn Mercedes, Porsche, BMW, Jaguar und Renault alle mit Millionen Budgets investieren in das Auto. So würden kleinere Teams aussterben und die Serie würde irgendwann dann auf der Strecke bleiben. Hm. Und davor wird jetzt gerade gewarnt.
Mit Recht.
Mit Recht. Mhm.
Ja, deswegen, aber ich bin, ja, erzähl das mal weiter.
Deswegen der Appell, haltet euch an die Technical Roadmap. Hier den Fahrplan, den technischen, wird ja pro Saison immer ein bisschen was freigegeben. Jetzt war es ein bisschen Rekuperation, was freigegeben wurde. Nächstes Jahr glaube ich auch nochmal ein bisschen, glaube 200 Kilowatt Rekuperation nächste Saison. Irgendwann kommt dann mehr Motorleistung und sowas. Und an diesen Fahrplan soll man sich halten. Der ist abgestimmt mit der FIA und mit den Teams. Und ja, wenn das so geht, wie da in dem Plan steht, dann soll wohl Erfolg gewährleistet sein. Und jetzt du, Timo.
Hallo.
Guten Tag.
Also ich glaube irgendwie, also Batterieentwicklung, denke ich, wird irgendwann an die Hersteller übergehen, egal was es kostet, weil das einfach so ein essentiell wichtiges Teil ist bei Elektroautos. Ja, eigentlich das Entscheidende momentan. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das irgendwann freigegeben wird und schätze mal Saison 7, Saison 8. Also würde mich wundern, wenn das nicht kommt. Bei der Aerodynamik bin ich nach wie vor skeptisch. Es war ja von vornherein immer der Ansatz, wir wollen mit Einheitschassis fahren, weil das bringt uns ja nichts auf der Straße, wenn wir da jetzt entwickeln lassen. Und es kostet Geld und es macht die Abstände zwischen den Teams größer. Also eigentlich spricht überhaupt nichts dafür, Aerodynamikentwicklung freizugeben. Also auch da werden Hersteller pushen, zum Beispiel, wenn ich mich da an Marchionnes Worte erinnere bezüglich Ferrari-Einstieg, ging das natürlich auch in die Richtung, die wollen oder generell wollen sich Hersteller einfach durch ihre Entwicklung hervorheben und wenn man ein großer Hersteller ist und auch viel Erfahrung in Aerodynamik hat, dann kann man sich da natürlich einen Vorteil verschaffen auf der Strecke. Deswegen werden die pushen, aber dann wird es am Ende darauf hinauslaufen, ob Agag das mit sich machen lässt oder generell die Formel E oder die sagen, nö, leckt mich am Arsch, ihr könnt eure Technik und sowas alles entwickeln, aber Aero bleibt gleich. Und ich glaube, das wäre für alle wünschenswert, dass es so kommt.
Hm. Aber da machen wahrscheinlich die großen Autohersteller, groß und unbesiegbar, wie sie sich normalerweise fühlen, das, was sie immer machen. Dann sagen sie nämlich, ja, wenn ihr das nicht so macht, wie wir das wollen, dann gehen wir. Und dann fängt halt die Politisiererei wieder an, wo man dann sagt, das ist jetzt scheiße, wenn die gehen, das kann man jetzt auch irgendwie nicht. Das wäre dann jetzt auch für die Serie wieder schlecht und bla und bla. Und dann gibt es irgendwie einen vollen Kompromiss oder die Autohersteller gewinnen. Das sieht man ja irgendwie an allen Ecken und Enden, wie die vorgehen in solchen Geschichten. Da kann man sich nur wünschen.
Frag mal die WEC.
Ja, genau. Frag mal die WEC. Und da kann man sich halt wirklich nur wünschen, dass die Formel E da relativ rigoros ist und sagt, weißt was, haben wir lieber drei coole kleine Teams, die hier schöne Kämpfe hervorbringen, wo es dann eben darum geht, wer kann besser fahren und wer ist das stärkere Team. Ein Autohersteller, kann man drüber streiten, ob man den braucht in der Serie. Also ich habe nichts dagegen, wenn Porsche, BMW, Mercedes und so weiter da hinkommen. Ich habe auch kein Problem damit, wenn sie nicht da hinkommen. Also ich persönlich.
Ja, ich glaube, das ist schon essentiell fürs Wachstum der Serie. Also
die Frage ist, wohin wächst.
Ich glaube, es wird halbwegs so bleiben. Wenn jetzt die großen Hersteller nicht kommen würden wie die Sau, dann wäre es, glaube ich, ungefähr auf dem Level weitergegangen in den nächsten Jahren. Weil das sind natürlich die treibenden Kräfte und das sind die, die Hersteller bringen die Fans mit, bringen das Medieninteresse mit und damit auch halt, ja, so die Medienpräsenz, weil sie selber Riesenkanäle haben, über die sie dann ihre Sachen vermarkten. Also das mal ganz vom Prestige abgesehen. Ich glaube, das ist schon extrem wichtig für das Wachstum der Serie, dass jetzt da die Hersteller so kommen. Ohne die wäre es wahrscheinlich wie in Saison 2 oder so.
Naja, ich verstehe schon, was du meinst. Das Problem ist halt nur, dass das genau dann deren Hebel ist, um ihre Interessen umzusetzen, die unter Umständen nicht im Sinne der Meisterschaft sind oder der Serie oder des Zuschauers, sondern einfach da Interessen, die eigenen Interessen einfach im Vordergrund stehen. Und das ist dann das, was mich dann auf lange Sicht stört, weil dann Dinge sich entwickeln können, dass außer dem Hersteller selber keiner was davon hat.
Die Gefahr wird es auch geben.
Ja, wahrscheinlich schon.
Das sehe ich genauso. Nur muss man schauen, es gibt ja genug Hersteller jetzt und nicht nur DTM 3 Stück oder so, wo dann, wenn zwei eine Meinung haben, dann wird es schon durchgesetzt. Also mal schauen.
Naja, ich bin guten Mutes. Also bisher haben sie sich in der Formel E nach meinem Empfinden gut angestellt und ich glaube nicht, dass sie jetzt auf einmal komplett umkippen, nur weil irgendwie 2-3 große Namen da reingekommen sind. Und wie groß deren Namen in 5 Jahren sind, muss man sowieso erstmal abwarten. Aber das ist ein anderes Thema. Apropos anderes Thema.
Anderes Thema, ja.
Wir können ja mal, wo wir gerade so wütend sind, können wir mal noch kurz über wütende Bürger von Montreal sprechen, oder Tobi?
Ach, die wütenden Bürger von Montreal.
Wutbürger. Montreal? Ja, das habe ich jetzt extra nicht so gesagt.
ja, die sind irgendwie nicht so zufrieden mit dem Formel-E-Rennen. Auch schon im Vorhinein. Vorm Fernsehbildschirm sah es ja alles schön und gut aus und das Rennen war auch super und das war toller Rennsport. Aber die Anwohner, die haben da tatsächlich ziemlich drunter leiden müssen. Denen wurde das Rennen aufs Auge gedrückt eigentlich. Ähnlich wie in London, wo das dann über Gerichte entschieden wurden. Nein, das Formel-E-Rennen findet nicht mehr in diesem Park an der Themse statt. In Montreal ist es nur so, dass das Rennen an sich oder die Formel-E an sich gar nicht so viel Ablehnung hat wie in London. Aber vor allem die Kosten. Weil Montreals Bürgermeister, der nette Kollege Denis Coderre, hat entschieden, ja, ich will das Rennen haben. Was mache ich dafür? Ich sag der Formel E einfach.
Das war O-Ton.
Ich will die Formel E unbedingt haben. Und was mache ich dafür? Ich sag denen einfach, ich bezahle das alles. Dann kommen die bestimmt schon.
Hat geklappt.
Natürlich kommen die auch.
Hat geklappt.
Hat dafür jetzt anfänglich 24 Millionen kanadische Dollar ausgeben wollen für Zäune, für Betonblöcke, für Straßensanierungen und alles, was da so dazugehört. Entschädigungen für fehlende Parkplätze bei den Anwohnern und Polizei, die eingesetzt werden muss. Das kostet ja alles ein bisschen. Und hat er aus eigener Tasche, aka aus der Tasche der Steuerzahler, bezahlt. Und die sind natürlich sauer, weil diejenigen in Montreal, die jetzt nicht unbedingt in der Nähe vom Bezirk waren, wo das Rennen stattgefunden hat, die haben halt einfach bezahlt für was sie gar nicht betrifft. Und jetzt ist das Rennen auch noch teurer geworden als ursprünglich gedacht, nochmal 3 Millionen mehr als gedacht. Und naja, jetzt sind die Stimmen natürlich laut, zieht doch einfach auf die Formel-1-Strecke um, wir haben doch schon Infrastruktur da. Bin ich jetzt nicht so ein Fan von, weil Formel E ist halt einfach Innenstädte und Stadtzentren und sowas. Ja, das ist so im Grunde genommen die Quintessenz davon, was in Montreal gerade abgeht. Die wählen auch in 3 Monaten, deswegen ist es da noch ein bisschen mehr Feuer drin.
Dann noch ein politisches Thema dann.
Ja, es ist alles eigentlich nur ein politisches Thema.
Ja, Geld und Politik ist immer schwierig. 24 Millionen kanadische Dollar sind übrigens ungefähr 16 Millionen Euro, falls jemand das in richtigem Geld irgendwie besser gebrauchen kann. Die Zahl.
Das habe ich auch gerade nachgeguckt.
Mir ist auch jetzt gerade erst eingefallen, dass das irgendwie, ich hatte auch diese 24 die ganze Zeit im Kopf und dachte, das ist schon ganz schön viel, das ist ja so krass viel. Und dann habe ich gedacht, okay, kanadische Dollar, ich weiß gar nicht, wie viel das in Euro ist. Und dann sieht man mal, ja, so ein Kanada-Dollar sind 64 Euro Cent. Das ist jetzt nicht nichts, aber 24 oder 16 Millionen ist schon nochmal ein Unterschied. Also ich habe natürlich irgendwie auch Euro gedacht, obwohl da, glaube ich, auch tatsächlich kanadische Dollar stand im Artikel.
Selbstverständlich.
Aber natürlich. Jedenfalls habe ich da, in meinem Kopf ist das dann anders. Ich denke dann trotzdem Euro, obwohl da was anderes steht. Ich bin aber auch nicht der klügste einer wahrscheinlich, weil womöglich liegt es daran. Weiß man
das
nicht.
Sind wir ja alle nicht.
Nächstes Mal schreibe ich Mark. So.
Ja, schreib mal deutsche Mark, 22 gute Millionen Mark Euro. Und dann ist natürlich die Frage, die sich immer stellt. Ich meine, was wir oft mittlerweile sehen, ist, dass die Leute, die tatsächlich in Anführungszeichen betroffen sind von den Formel-E-Rennen, das immer nicht so richtig geil finden, ne? Also ich finde es eigentlich schade, ehrlich gesagt, dass da weniger Verständnis ist, wobei ich mir dann vorstellen könnte oder zumindest hoffe, dass sie dann bei anderen Veranstaltungen in ihrer Stadt und um ihren Block herum irgendwie hoffentlich auch entsprechend negativ gestimmt sind und das nicht so ein Formel-E-Thema ist. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es sich an manchen Ecken vielleicht häuft oder ich habe keine Ahnung, warum man das jetzt so schlimm finden muss. Also im Artikel hat der Tobi ja hier irgendwie diesen Fischladen beschrieben, der quasi unter der Tribüne dann gelandet ist vom Kurs und dann anderthalb Wochen da nichts verkaufen konnte. Das ist natürlich scheiße, kann man nicht anders sagen. Das
ist scheiße.
Aber
was machst du da mit dem ganzen Fisch?
Ja, was machst du mit dem Fisch? Muss halt tatsächlich
zurückwerfen
oder halt ganz krass viel essen davon. Hätte man an der Strecke verkaufen können, weiß nicht. Jedenfalls, das ist natürlich...
Da brauchst du dann aber auch eine Genehmigung wieder für, ne?
Ja, wahrscheinlich. Also ich kann mir schon vorstellen, das ist natürlich jetzt richtig scheiße, aber das ist doch ein Einzelfall, oder? Ich meine, wie viele betrifft das in dem Maße?
Ja, naja, das betrifft schon ganz schön viele. Guck mal, wie lang diese Strecke ist. Und das waren jetzt ja auch wichtige Verkehrsadern, die sich da durchziehen. Also wenn mir jetzt einer sagt hier von einem Thema, wo ich so überhaupt nichts mit anfangen kann, nehmen wir einfach mal, hier in Hamburg war jetzt Ironman. Das ist für viele ganz toll, für mich ist das völlig egal. Und wenn die das jetzt vor meiner Haustür machen würden und ich könnte hier nicht raus, dann würde mich das auch nerven. Ja, natürlich hätte ich da irgendwo Verständnis und denke mir, okay, finden genug Leute toll, dann sollen sie das machen, aber mich persönlich würde das nerven.
Ja,
so wird es denen wahrscheinlich dann auch gehen.
Bei den Montrealern und bei den Parkbesuchern in London und den
Berliner.
Wo sind sie denn noch gewohnt? Ja, die Berliner sind irgendwie nicht so genervt gewesen. Also die hatten ja auch eine Hotline eingerichtet 2016, wo dann ganz oft gesagt wurde von den ansässigen Ortsverbänden der Parteien, oh, da gingen so viele Beschwerden ein. Ich glaube, es waren 8. Oder 80. Irgendwas mit einer 8 war das jedenfalls.
Oder
von Tausenden
oder so. Also auf jeden Fall minimalst von Tausenden Anwohnern.
Mhm. Ja.
Ja, ich will jetzt nicht die Berliner schlecht machen. Ich habe da kein Problem mit. Aber wenn ich mir das so anschaue und wenn ich davon ausgehe, dass das über die kommenden Saisons ähnlich verlaufen wird, kann man sich schon tatsächlich fast vorstellen, dass mittel- bis langfristig mit größeren Akkus und leistungsfähigen Motoren und so weiter irgendwie die Formel E doch auf gängigen Rennstrecken landet, oder? Was meint ihr, wenn man jetzt mal so ganz weit in die Zukunft schaut? Also ich bin mir da ehrlich gesagt unsicher, ob die das über Jahre und Jahre und Jahre durchziehen können, in den Städten zu fahren, während die Leute halt das nicht gut finden. Weiß ich nicht. Ja?
Ich glaube, gerade wenn so eine Veranstaltung mal wirklich ein paar Jahre da war, dann ist da natürlich auch ein ganz anderes, ja,
dann haben die verstanden, da kann man nichts machen, dann schimpfen die auch nicht mehr.
Ja, wenn was Neues, dann kannst du dich ja noch da auf die Hinterbeine stellen und sagen, so was wollen wir nicht. Aber wenn das jetzt gelernt ist und seit, ich sag jetzt einfach mal, guck mal, Jacques Villeneuve hier Circuit auf der Ile Notre Dame, das findet seit, Gilles. Ich glaube, 83 oder so. Gilles natürlich.
Nicht Jacques.
Entschuldigung. Findet jetzt seit, ich weiß nicht, 83 oder sowas, also seit Jahrzehnten auf jeden Fall statt. Und da sagt natürlich keiner was, weil das ist ja immer schon so gewesen. Dann braucht natürlich ein bisschen jetzt die Formel E erstmal.
Ja,
und
klar.
Muss da wirklich.
Ja, aber ja, das erste Mal ein Material.
Ja. Vielleicht ist einfach auch der Weg so ein bisschen, so diese nicht so ganz zentralen Orte zu wählen, wie jetzt, ich denke mal an Tempelhof, ich denke mal an New York, da im Hafen von Brooklyn, wo man eigentlich auch keinen so richtig stört. trotzdem aber noch zentrale Locations. Also man kommt ja trotzdem noch gut hin. Das ja. ist ja so eigentlich.
Ich denke auch nicht, dass die Formel E groß von Städten abweichen wird. Das ist einfach die DNA von dem Sport. Und bei Stadtkursen kommt man einfach nicht drum rum, irgendwelchen Leuten auf den Schlips zu treten. Bis auf halt bei denen, die damit aufgewachsen sind. Monaco, Macau, die kennen das schon, dass da alle paar Wochen mal die Straße abgesperrt wird, weil irgendwer wieder irgendein Rennen fahren möchte im Sommer. Mhm. Ja, und die Formel ist jetzt auch nicht so laut und auch nicht so belastend für die Ohren und die Nasen und die Lungen und, ne?
Nur naja, für den Fisch. Ich persönlich heiße das willkommen, dass man in die Städte geht. Ich finde die Idee gut und ich würde mir auch wünschen, dass das so bleibt, aber man weiß es nicht. Bin gespannt. Vielleicht sprechen wir uns dann in Episode 200 oder so nochmal und sieht vielleicht dann anders aus. Womöglich aber auch nicht. Also hoffen wir, dass es bleibt, wie es ist.
Aber das sind Seiten der Formel E, ne?
Genau.
Dass da Fischgeschäfte unter Tribünen landen und kleinere Lokale davon darunter leiden müssen. Ich habe neulich einen Kommentar auf Reddit gelesen, wo einer dann gefragt hatte, wann war eigentlich das letzte Mal, dass irgendeiner von euch irgendwas Negatives über die Formel E gehört hat? Wenn es sich doch so viele beschweren, warum schreibt da kein Medium drüber? Und da dachte ich mir bei dem Artikel, komm, machst du das mal. Und das stimmt auch, weil es wird sehr, sehr viel Positives über die Formel E geschrieben. Und ich habe den Eindruck irgendwie bekommen, dass die Formel E nicht mehr aus allen Seiten beleuchtet wird. Mhm. So.
So.
So viel zu Montreal jedenfalls.
Ja, wir sagen auch die schlechten Sachen, ne? Ja. Ja, damit sich Dinge ändern. Da wird einfach das Fischgeschäft geschlossen dann. So, dann stört das nicht mehr. Kann man schön das Rennen machen.
Komplett mal dicht gemacht.
Ah, der Timo.
Eine Abfindung.
Der Timo war mal kurz auf dem Balkon jetzt hier zwischendurch.
Hallo.
Der ist noch im Schrank.
Ja. Na, wie auch immer. Lass uns doch noch ein bisschen über Sachen reden. So Veränderungen und so weiter ist ja immer gut. Da gibt es ja dieses typische Thema, was uns zwischen den Saisons irgendwie immer über die Runden bringt. Die Silly Season.
Ja.
Da kann man doch, hat der Timo gesagt, super trefflich drüber diskutieren. Dann machen wir das doch mal, oder?
Ja, als ob wir das nicht geil. Schon genug gemacht hätten, diese Folge. Geil, Silly Season. Voll mein
Juhu. Echt, ich verliere da so leicht den Überblick. Das ist gar nichts für mich.
Ja, ihr bleibt mich, das ist doch super.
Gleicht mich mal auf.
Okay, ich fasse das mal in zwei Sätzen zusammen.
Ja, das ist also, das Richtige für mich.
Robin Freins steht vor dem Aus, weil Audi eigentlich, also er eigentlich in der GT-Szene für Audi fährt und BMW kommt. So, doof. Das heißt, Freins wird sich ein neues Cockpit suchen. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Außerdem ist Loïc Duval, auch wegen Audi, weil er ja da in der DTM fährt, nicht mehr so ganz beliebt bei Dragon. Weil er da halt auch Rennen verpassen würde und so weiter. Der genauso quasi raus. Das sind aber beides Fahrer, die eigentlich was drauf haben und so ein bisschen den Fahrermarkt vielleicht aufmischen könnten. Während gleichzeitig ein paar andere einfach so auf der Kippe stehen, wie zum Beispiel Adam Carroll, der, ich glaube, relativ sicher nicht mehr fahren wird in der nächsten Saison für Jaguar. Und das ist eigentlich so die Quintessenz. Also wir haben diese drei Variablen, aus denen sich ganz viel heraus ergibt. Ja, und da darf dann wild spekuliert werden.
Mhm. Und interessant fand ich auch, ich habe heute mal ein bisschen umhergestöbert und dann ist mir aufgefallen, dass jetzt wirklich zu diesem Zeitpunkt nur drei Fahrer feststehen. Das sind einmal die beiden Renault Edams-Fahrer, das ist Buemi und Prost, die gehen zum vierten Mal mit dem gleichen Team an den Start, und Jerome D'Ambrosio, der bestätigt ist bei Dragon. Und der Rest ist noch vollkommen offen. Abt hat 2016 im Juni im Rahmen des Berlin-Rennens schon das Duo bestätigt. Jetzt beim Berlin-Rennen rumgedruckst und ja, wie lang ist denn euer Vertrag? Antwort war ja, lebenslang.
Ja, ist doch gut.
Also ich glaube, wir fangen mal bei A an wie Abt. Lucas de Grassi ist hundertprozentig gesetzt. Das ist noch nicht offiziell, aber ich glaube, de Grassi ist einfach gesetzt.
Ja, da alles
und nett. Daniel Abt hoffe ich, dass er da bleibt. Die Wahrscheinlichkeit wird auch irgendwie immer höher, je länger ich warte. Ich habe anfangs noch vermutet, dass Duval dahin geht. Das habe ich auch irgendwann mal angesprochen, glaube ich, hier im Podcast. Ich glaube, dachte anfangs, Duval geht dahin, weil DTM-Fahrer für Audi, vorher lange WEC, gute Leistungen erbracht. Und Duval ist echt ein guter Fahrer. Und da dachte ich, der geht vielleicht zu Audi. Ja, inzwischen.
Aber ich muss sagen, die Wahl hat mich jetzt irgendwie nicht so begeistert. Also eigentlich von vornherein. Der war zwar immer mal irgendwie ganz gut dabei und ist auch mal irgendwie 2-3 Mal oder wie auch immer aufs Podium gefahren. Das war's aber auch. Also er ist keiner, der im Qualifying überzeugen kann, und auch im Rennen ist er jetzt kein Gott. Und er hat ja vor ein paar Wochen auch mal sich im Interview da geäußert und meinte, wohlgemerkt als DTM und Formel E-Fahrer, also mein Fahrstil, der passt einfach nicht zu DTM und Formel E. So.
Ja, und jetzt?
Und da überlege ich mir dann als Audi aber zweimal, ob ich dann lieber den abnehme, der durchaus rasen kann und gleichzeitig irgendwie gutes Marketingpotenzial mitbringt und den Namen und hier und da einfach super beliebt ist, oder nehme ich den Duval, die graue Maus, die zwar auch viel Erfahrung hat, aber eigentlich nie so richtig was gerissen hat. Trotz Dragon, also mal kurz zurückgedacht, in der ersten Saison war Dragon das zweite Team in der Meisterschaft. Also das ist schon, da wäre auch mehr drin gewesen.
Ja, was hat er gemacht? Irgendwie einmal Dritter gewesen und Ende, oder?
Sivanon war auf jeden Fall mal auf dem Podium, das weiß ich noch aus dem Kopf. Ansonsten Podien wahrscheinlich weniger, ne?
Er ist fahrerisch tatsächlich nie wirklich, wie du schon sagst, so eine graue Maus gewesen. Als Mensch, ich finde, das ist ein super Charakter für die Formel E. Und das ist der bringt Stimmung in den Laden zusammen mit D'Ambrosio. Nicht so viel natürlich wie die beiden Andretti-Jungs. Aber irgendwie waren die mir als Duo immer sehr sympathisch. Wie gesagt, anfangs dachte ich, Duval geht vielleicht zu Audi, aber inzwischen, ja, ich glaube, die Sternchen stehen für Daniel Abt besser.
Vielleicht wird Duval ja auch Entwicklungsfahrer bei Audi. Also das, vielleicht sagt auch jedes andere Team, nee, wir wollen keinen, der in der DTM verpflichtet ist und Rennen ausfällt. Dann hat Duval kein Cockpit und Audi sagt, wir haben eigentlich, die haben doch keinen Entwicklungsfahrer bisher, ne? Also Edo Mortara
hat mal ein paar
Testen
verlassen, ne?
Ja, ich glaube, Mortara hat mal getestet, ist aber ja mittlerweile auch nicht mehr da.
Getestet, glaube ich sogar.
Ja, also zumindest keinen offiziellen, wie jetzt Virgin zum Beispiel mit Alex Lynn.
Mit Alex Lynn.
Vielleicht wäre das eine Option, dass man ihn für ein Jahr lang mal in den Simulator setzt und vielleicht da auch mal mit den Daten von Abt vergleicht und dann ein Jahr später mit dem neuen Auto vielleicht sagt, hier Duval, jetzt darfst du aufrücken und fährst dann ab Saison 5. Wir werden sehen.
Apropos Alex Lynn. Glaubst du, der fährt bei Virgin?
Ich glaube persönlich, dass Virgin beim Lineup bleiben wird und Lynn irgendwo anders unterkommt mit einem Stammcockpit. Das ist so mein Gefühl, was ich nicht wirklich nicht bestätigen kann. Nicht wirklich begründen kann.
I cannot confirm my feelings.
Ich bin ziemlich sicher, dass Lopez bei Virgin bleibt. Und Bird, da gibt es ja die Gerüchte, dass der zu Jaguar wechseln könnte. Da gibt es Gespräche. Könnte ich mir irgendwo auch vorstellen, aber so wie ich Bird kenne, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass der noch ein Jahr dranhängt und versucht jetzt, wo er seine Form wiedergefunden hat, nächstes Jahr nochmal Titel anzugreifen und vielleicht anschließend dann zu wechseln. Von daher wäre kein Platz für Lynn und Lynn müsste sich dann ein anderes Team suchen und hat ganz gute Chancen aber, glaube ich, irgendwo unterzukommen.
Ich denke auch, weil der war echt stark in New York und war auch immer präsent vorher schon und ist jetzt auch, wie er schon häufig gezeigt hat, kein allzu schlechter Fahrer. Am spannendsten finde ich von den Teams tatsächlich fast noch Jaguar, wer da hingeht. Also natürlich Andretti, da kommen wir aber gleich noch hin. Und Jaguar, da ist echt jeder Name irgendwie mal im Topf gewesen.
Ja, durch die Variable Adam Carroll, weil da halt mit ziemlicher Sicherheit ein Cockpit frei wird. Und gleichzeitig Jaguar als globaler Hersteller jetzt auch erstmals seinen wirklichen mit Erfahrungen angereicherten eigenen Antriebsstrang hat. Also die haben zwar auch jetzt diese Saison einen eigenen gehabt, aber ja quasi auf dem Papier entwickelt, ohne irgendwelche Vorkenntnisse. Mussten dann ein sehr konservatives Konzept fahren mit, ich glaube, 4 Gängen. Die werden, glaube ich, einen ganzen Schritt nach vorne machen nächstes Jahr, haben dann ein Jahr mehr Erfahrung, was das operative Geschäft angeht. Also ich glaube, Jaguar ist schon mittel- bis langfristig eine ganz gute Option da.
Ich denke auch. Also vor allem ab Saison 5. Nächstes, ja, also sie haben sich ja auf jeden Fall deutlich verbessert. Ne? Also Anfang von Saison 3 waren sie noch deutlich weiter hinten als am Ende in Sachen Entwicklung, in Sachen Performance, in Sachen Race Pace. Punktemäßig war natürlich die ganze Saison miserabel, aber ich glaube, da geht es nach
bis oben. Bis auf Mexiko.
Bis auf Mexiko. aber auch nur durch den Unfall, das Chaos in der letzten Runde.
Ja, ja, aber du weißt halt, was ist. Punkte sind Punkte.
Ja, ja, Punkte sind Punkte. Apropos
Mitch Evans,
ich glaube, der fährt auf jeden Fall. Sag mir?
Ja, glaube ich auch. Sag mir doch mal, was aus Virgin wird. Weil, spielen wir mal ganz kurz durch das Szenario. Momentan ja DS Virgin. DS, der Gerüchte entsprechend, die immer wahrscheinlicher werden, wird Virgin vermutlich nach der vierten Saison verlassen. Also 2019 dann zur fünften. Und möglicherweise zu Tachita gehen. Dann wäre Virgin ohne Antriebsstrang erstmal. So, wer könnte denn bitte denen einen Antriebsstrang liefern?
Jeder.
Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass zum Beispiel irgendwie ein, was weiß ich, ein Nissan oder so oder ein Maserati reingeht und sich dieses Team kauft. Nur gleichzeitig glaube ich, dass Virgin da so ein erfolgreiches Projekt eigentlich am Laufen hat und Richard Branson da keine große Lust drauf hat, diesen Rennstall zu verkaufen. Gibt es vielleicht dann ein Maserati Virgin Racing? Wer weiß?
Oh, weiß ich nicht.
Maserati.
Sind die nicht in der Formel 1 damals mit Ferrari-Motoren gefahren oder waren das Cosworth-Motoren? Ich glaube, es war letzteres.
Kann ich dir sagen?
Weil dann wäre natürlich die Connection zu Fiat Chrysler, Ferrari, Maserati, Alfa Romeo da. Mhm. Obwohl jetzt DS Virgin Racing wenig mit dem damaligen Virgin, später Marussia, später Männer-Team zu tun hatte. Gute Frage eigentlich. Vielleicht Renault?
Ja, silly season.
Silly season.
Ja, wer weiß. Also könnte man sich auch vorstellen, dass die vielleicht einen Jaguar-Antriebsstrang nehmen. Wer weiß.
Das wäre wenigstens schön britisch.
Mhm.
Ja, ich bin auch Bayer.
Das kommt Bayern nicht, das können wir schon gleich sagen.
Ich glaube, Jaguar bleibt erstmal bei Jaguar. Und
ja, die müssen, also genau, müssen erstmal selber irgendwie fertig werden. Ne? Du musst erstmal gucken, dass du dann deinen eigenen PS in deinem eigenen Auto auf die Straße bekommst und dann mal schauen, was die anderen vielleicht wollen. Wobei man natürlich auch davon profitieren kann, wenn man ein weiteres Team ausstattet, indem man eben deren Erkenntnisse auch in seine Entwicklung einfließen lassen kann. Wäre jetzt vielleicht auch nicht dumm.
Mhm. Aber ist das nicht geil, diese Regelung mit den Kundenteams? Dass du quasi ja dann neun Hersteller oder sowas da hast, dann plus den ZF-Antriebsstrang noch und du kannst einfach jeden Antriebsstrang davon kaufen für bezahlbares Geld.
Mhm. Ja, ich finde das super. Eine
volle Auswahl.
Ja, super.
Hammer.
Ein Team müssen wir aber auch noch auf jeden Fall in die Liste nehmen und zwar Andretti. Boah, Andretti da
boah,
wackelt Andretti. Ganz schön.
Boah,
Andretti.
Ja, Felix Acosta ist gesetzt eigentlich.
Genau, der ist ja schon vor Saison 3 als BMW-Werksfahrer zu BMW Emblem Andretti gekommen. Und Da Costa wird auch noch bestimmt 2 Jahre weitermachen, denke ich. Ich weiß nicht, wie lange sein Vertrag geht, aber mindestens bis Werkseinstieg 2018 und dann noch das Jahr fertig. Also Da Costa ist gesetzt.
Ja, wir dürfen vor allem nicht vergessen, auch wenn die Saison nicht so gut war von ihm, dass das ein absoluter Topfahrer ist. Einer, der in der ersten Saison auch mit Amelin Aguri damals gewonnen hat und immer wirklich für Top-Leistungen da war. Jetzt die Saison lief irgendwie nicht rund, da hat er auch gegen Freins eigentlich eher alt ausgesehen. Aber man muss auch sagen, das Auto war eine absolute Krücke und wenn BMW da ein bisschen Gas gibt mit der Entwicklung, dann sehe ich den auch als Siegfahrer.
Ja, also das kostet auf jeden Fall ein Top-Fahrer. Ja, und was machen wir mit Freins? Wenn wir den jetzt rausnehmen, ist ein Platz frei und Andretti hat halt einen Ersatzfahrer, das ist Alex Sims, der hat auch schon vor der letzten Saison mehrere Testtage gehabt. Ja, und jetzt steht hier in dem Artikel, den der Timo geschrieben hat, stehen da auch noch 4 andere Namen. Möchtest du die mal kurz vorlesen?
Ja, Timo Glock, Tom Blomqvist. Bei den beiden hängt es natürlich davon ab, wie es mit der DTM weitergeht. Mercedes steigt ja aus nach der Saison 2018. Es gibt aber auch Gerüchte, die da wabern, dass möglicherweise dann irgendwie die ganze DTM aufhört. Also die anderen beiden Hersteller
sich genauso rausziehen. Die ganze DTM zur Formel E geht.
Ja, ist ja, im Prinzip dann jetzt schon so. Ab Saison 6 dann spätestens.
Ja, eigentlich schon.
Es gibt auch sogar die Gerüchte, dass vielleicht ja nach dieser Saison schon Schluss sein könnte. Das wäre natürlich der einzige Fall, dass Glock und Blomqvist fahren könnten, wenn die DTM jetzt sagt, hier, wir ziehen jetzt komplett den Stecker. Ja, beides BMW-Fahrer. die könnten dann irgendwie reinrutschen, aber ich glaube bei beiden nicht, dass es dazu kommt. Glock wäre, glaube ich, aber ein ziemlicher Gewinn für die Meisterschaft und auch für BMW, weil das ein sehr erfahrener, ein beliebter Fahrer ist, den wirklich alle auch kennen. Könnte ich mir gut vorstellen, irgendwie langfristig mal. Und dann gibt es da auch noch die japanischen Vertreter, weil Amlin, die Versicherung, in der ersten Saison hieß die ja noch wirklich Amlin oder Amlin. Dann hieß sie irgendwann MS Amlin und mittlerweile wurde sie jetzt übernommen von der, oder sogar zweimal übernommen, glaube ich, von japanischen Versicherungskonzernen. Und ja, die wollen natürlich einen japanischen Fahrer sehen. Sprich, Takuma Sato, ist eine Möglichkeit gewesen. Der hat ja, für manche wissen es vielleicht nicht, das allererste Formel-E-Rennen tatsächlich bestritten. Und da die schnellste Runde geholt. Also er hat sogar Punkte in der Formel E schon gesammelt. Punkt.
Hört.
Gesammelt. Da hat aber Honda, sein eigentlicher Arbeitgeber, gesagt, nö, gibt's nicht. Von daher ist er raus. Und die Alternative, die jetzt so ein bisschen in der Gerüchteküche schmort, ist Kamui Kobayashi. Da hatten wir ja auch schon Artikel zu, der ehemalige Formel 1-Fahrer, der die Serie schon cool findet und sich das vorstellen könnte, beim richtigen Team da unterzukommen. Kobayashi, absoluter Topfahrer, also ein richtig hochveranlagter, wie man so schön sagt. Er hat damals gesagt, wenn ein Angebot von einem guten Team käme, dann wäre er dabei. Ich glaube, mit BMW-Backing würde er da schon nicht Nein sagen. Aber mein Tipp für Saison 4, Felix da Costa und Alex Sims.
Ein Name, der mir gerade noch in den Kopf stieg, es gab eine Kurzmeldung vor bestimmt einem halben Jahr, dass ein gewisser Spanier sich damals geäußert hatte und sagte, ich bereite mich schon vor, ich trainiere, ich werde testen und in Saison 4 ein Auto fahren.
Fernando Alonso, jemand, oder?
Wer das war? Nee, der geht in die Indycar. Der geht in die Indycar.
Ja, war nur ein Scherz.
Weißt du noch jemand, wer das war?
Ich weiß noch, wer es war. Ich komme nur gerade auf den Namen. Ist das.
Ja. Roberto Meri, der hat nämlich gesagt, ja, ganz sicher fahre ich. Wahrscheinlich ohne einen Vertrag zu haben und einfach sich, um sich ins Gespräch zu bringen. Der wird sich sicherlich mit irgendwem in Kontakt gesetzt haben.
Jo.
Ja. Wahrscheinlich nicht.
Vielleicht mit dem einen oder anderen Anrufbeantworter.
Genau. Rufen Sie nicht an.
Wir Meri ist doch an. Für Meri ist für Mercedes gefahren, oder? In der DTM?
Ja. HWA.
Oh, ja, Formel 1.
Mercedes dann. HWA.
Ja. Höret die Glocken klingeln.
Das kommt mir doch bekannt vor.
Toby Scoop.
Oi, oi, oi. Ja, aber der wird dann sicherlich noch ein Jährchen brauchen, falls überhaupt. So, müssen wir noch groß zu anderen Teams irgendwas sagen?
Ja, Touri können wir vielleicht noch ein Wort, also Mahindra können wir überspringen, da sieht es aus, als würden Rosenqvist und Heidfeld bleiben, warum auch nicht.
Never change a winning team.
Diese Dragon, D'Ambrosio ist gesetzt, Robben und Franck Ribéry setzen sich dann auf die Außenflügel. Also wir haben Mike Conway, immer wieder ein Kandidat, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Freins da hinwechselt. Und dann D'Ambrosio und Freins wären ein sehr, sehr starkes Team. Möglicherweise vielleicht ja auch Lynn, wer weiß. Und jetzt aber zu Venturi, da ist es nämlich, dass gibt es den Sonderfall, dass die einen Testtag veranstalten. Vielleicht sind es auch mehrere, ich weiß es nicht. Ende August, also schon bald, wo quasi um das Cockpit gefahren wird. Das hatten wir ja letzte Saison in Donington auch bei Jaguar, wo sich letztlich Evans durchgesetzt hat. Maro Engel, Tom Dillmann, klar, die haben einen ganz guten Job geliefert und werden da wieder antreten. Haben sicherlich auch ganz gute Chancen durch ihre Erfahrung. Aber es gibt eben auch noch ein paar andere Namen da. Neben Loic Duval und Freins, die ja unsere zwei unserer drei großen Variablen sind, gibt es da Namen wie James Rossiter, Nick de Vries oder Freis oder wie man auch immer ihn ausspricht.
Vries, glaube ich.
Der ist doch auch Audi-Hintergrund, oder?
Nee, McLaren ist der Entwicklungsfahrer, weil ich glaube, der hat. Also vielleicht fährt der Blancpain mit Audi.
Ich rufe mal gerade kurz Wikipedia.
Ich rufe ihn mal eben an. Ja, Nick de Vries, der hat sich auch schon vor ein paar Monaten ins Gespräch gebracht. Ich glaube, vor zwei Monaten dürfte das her sein. Der ist auf jeden Fall nicht zum ersten Mal gefallen, der Name.
Das ist ja auch ein
James Rossiter, glaube ich, nicht so dran.
Tobi, ja, ist ja ganz fast, jung. So, fast so jung wie du.
Aber auch nur fast.
Fast.
Nur 10 Jahre älter.
GP3 ist er gefahren, Formel 2 jetzt. Der fährt diese Saison Formel 2, so, so. Gut, ich glänze mit Halbwissen.
Macht ja nix, man kann ja nicht alles wissen.
Oh, also, wo waren wir stehen geblieben? Die beiden wären eine Option und dann möglicherweise Robert Wickens, Pascal Wehrlein.
Ach, ja, irgendein anderer Mercedes-Werksfahrer.
Ja, der hat das Licht ja noch nicht gesehen, der Wehrlein.
Das allerdings alles nur, wenn HWA tatsächlich irgendwie schon einsteigen sollte zur 5. Eigentlich macht das alles hier überhaupt keinen Sinn. Nee. Weil es geht ja jetzt um Saison 4 und wenn Mercedes kommt, dann ja eigentlich erst in Saison 5 mit Kundenteam. Da hätten sie die Option. Da wird es eine Entscheidung bis Oktober geben. Die einzige Möglichkeit, die es gäbe, wäre, dass Mercedes Venturi so an der langen Leine hat oder an der engen Leine hat, dass sie sagen, hier, wir würden gerne bei euch unsere Mercedes-Fahrer platzieren, um denen schon mal bis zum Werkseinstieg 2 Jahre Erfahrung zu ermöglichen. Da dann wahrscheinlich auch ein bisschen was zahlen und oder ein bisschen unterstützen finanziell, wie es so schön heißt. Und da wirklich statt Mauro Engel, gut, Mauro Engel ist ja ein Mercedes-Fahrer, aber das hätten vielleicht statt einen Tom Dillmann, Robert Wickens oder einen Pascal Wehrlein da reinsetzen. Wir werden sehen. Ich glaube eher, dass Venturi... Das ist echt schwer zu sagen.
Ich glaube nicht.
Ich sag mal, Engel und Dillmann bleiben's.
Das sage ich auch. Alles andere ist doch Quatsch zum jetzigen Zeitpunkt.
Oder wohin geht der ganz Sarrazin? Anderes? Der Sarrazin, da ist ja vor Berlin gewechselt zu Tecija. Was machen wir mit dem?
Ja, das habe ich auch gerade gefragt. Also Wern bei Tecija dürfte wohl unangefochten sein, aber
ja.
Ob der Sarrazin da bleibt?
Ich könnte mir vorstellen, dass er bleibt. Die Gerüchteküche spricht zwar dagegen und alle meinen, er ist jetzt zu alt und wer weiß. Aber er hat jetzt in den letzten Rennen eigentlich, ja. Er ist ja noch nicht so lange bei Tecija, hat da eigentlich gute Leistung gebracht und er ist jetzt nicht zu alt, meiner Meinung nach. Er ist super erfahren in der Formel E. Er bringt es teilweise auch wirklich noch in die Superpole, was ganz andere Fahrer nicht geschafft haben im Tecija. Mhm. Zum Beispiel Ecuti.
Ecuti.
Machingua.
Na gut, aber die Liste der Dinge, die der nicht geschafft hat, ist ja auch lang, ne? Ohne ihm zu nahe treten zu wollen.
Was ich sehr interessant finde, ist, dass eben so zwei Porsche-Namen auch in der Szene rumgeistern, nämlich Brandon Hartley und Neil Jani, auch Supertalente, wo Porsche vielleicht sagen könnte, ja, stellen wir frei, dann können die schon mal Erfahrung sammeln. Könnte ich mir vorstellen, dass das...
Schon länger, Formel E.
Ja.
Er hat auch schon, glaube ich, Ende letzten Jahres gesagt, ich halte das im Auge.
Ja, da hatten wir auch mal einen Artikel, lang ist es her. Spannende könnte ich mir vorstellen Thema. Von beiden Seiten. Also Tecija wird sicherlich Interesse dran haben, so einen absoluten Topfahrer da einzustellen und auch Porsche dürfte Interesse haben. Gianni hat auch Interesse, von daher warum nicht? Aber warten wir es mal ab.
Neil Gianni.
Es wird sich alles in den nächsten Wochen entscheiden. Vielleicht auch Monaten. Wahrscheinlich nicht in diesem Monat.
Das ist auch mal eine Aussage jetzt. Damit kann man richtig was anfangen.
Ja.
Ja, aber gut.
So können wir doch zum Abschluss noch einen Namen. Felipe Massa. Was macht er?
Oh,
ja, ich glaub, Massa. Ich schlaf gleich ein. Aber redet dir mal.
nee, Massa, ich glaube, Massa bleibt in der Formel 1. Der hat so tolle Leistungen gebracht diese Saison und ich glaube, der fährt noch ein Jahr. Eins geht noch. Und dann geht er in die
Pension.
Indica oder sowas. Nee, ich hoffe, dass er natürlich irgendwann in der Formel E landet. Nach seinem Test mit Jaguar einmal und der war ja auch, glaube ich, bei mindestens einem, ich glaube so vielleicht auch 2 Rennen zu Gast. Der ist offenkundig interessiert. Saison. Offenkundig interessiert.
Mir gerade was ein.
Jetzt gibt es ein Rennen in Sao Paulo nächstes Jahr. Aber ich glaube, der macht noch mindestens ein Jahr Formel 1 weiter. Jetzt du.
Wo du gerade sagst, oder wo wir gerade gesagt haben, zu Gast in der Formel E in London, fällt mir noch ein anderer ein, der da war, nämlich André Lotterer. Und der ist ja auch bei Porsche.
Auch ein Porsche.
Und wie wir wissen, stehen alle Porsche-Werksfahrer, sind weiterhin bei Porsche beschäftigt und werden irgendwo untergebracht. Also vielleicht, ich meine mich zu erinnern, dass er auch mal so ein bisschen gesagt hat, haut ihn jetzt nicht so vom Hocker, die Formel E. Aber auch das wäre eine denkbare Option, dass der vielleicht in Saison 6, wenn Porsche als Werksteam kommt oder vielleicht schon irgendwo früher platziert wird, dann auch einsteigt. Und das wäre natürlich ziemlich cool, weil ein deutscher Fahrer, einer der absolut besten, das könnte ich mir gut vorstellen, wenn ich ehrlich bin.
Wäre interessant auf jeden Fall. Vielleicht machen die ja auch so einen Venturi-esken Test, wo die dann mal alle Werksfahrer von Porsche in so ein Formel-E-Auto setzen und die mal denen eine Stunde Streckenzeit geben und die sich dann da beweisen müssen.
Vielleicht. Was mir da gerade noch für ein Gedanke kommt, so, der ist zwar naheliegend, aber ist mir noch gar nicht so gekommen, ist, dass wir ja eigentlich die Chancen gut stehen, dass wir demnächst auch mal wirklich noch ein paar deutsche Formel-E-Fahrer sehen, wenn die ganzen Hersteller kommen. Weil
das wäre echt schön.
Man darf das nicht unterschätzen, das Vermarktungspotenzial hier im Heimatmarkt, im vielleicht wichtigsten Automobilmarkt der Welt. Jetzt mal die Zahlen aus China ausgeblendet, aber Deutschland zählt als Markt wie kein anderer. Und wenn man da irgendwie mal BMW und Mercedes und Porsche und Audi sich anguckt, gut möglich, dass da noch ein paar deutsche Fahrer dazukommen.
Hoffen wir es doch. Mich würde es freuen.
Ja, das würde auch die Einschaltquoten verbessern.
Ja.
Endlich.
Eben.
Das gibt dann auch wieder mehr Geld für alle und mehr Geld ist mehr gut und das ist doch super.
Ja.
Perfekt.
Hier kommen Mick Schumacher, wie wär's?
Ja.
Formel 1
kannst du doch vergessen. Aber überleg mal. Einfach mal die Formel E. Wenn jetzt Abt tatsächlich langfristig noch bleiben sollte, hätte Audi ja einen deutschen Fahrer. Dann hätte Mercedes, wenn die auf Maro Engel setzen würden, hätten sie einen deutschen Fahrer. So, und dann sind noch BMW und Porsche. Wen könnte denn BMW einsetzen? Timo Glock. Und wen könnte Porsche einsetzen? André Lotterer.
Lotterer.
Ja, jetzt wo du das so sagst, klingt das alles schlüssig für mich.
Ich denke, wir sollten Schluss machen.
Wir sollten auch, ja.
Ja, wir können ja nach dem ganzen Glaskugel-Gegucke uns nochmal auf das Thema Fakten vielleicht konzentrieren. Haben wir Bock? Haben wir was
Fakten,
da?
Fakten,
ja. Fakten. Lass uns mal über Fakten sprechen.
Der Formel E Fakt der Woche.
150.000 Dollar hat der Besuch von Kate Upton in Montreal gekostet.
Was?
Jetzt stellt sich die Frage, wer hat's bezahlt? Wahrscheinlich die Formel E selbst.
Scudere.
Ja, die Steuerzahler.
Die Steuerzahler. Naja, jedenfalls, die Formel E mag ja immer so Promis anwesend zu haben. Und jetzt ist eine Zahl aufgetaucht. Mindestens 150.000 Dollar für Kate Upton.
Ob's das wert war?
Das ist ein ganz schöner Tagessatz.
Nicht schlecht.
Ich weiß ja aus der Berufswelt, dass das ganz schön teuer ist, Influencer und sowas zu bezahlen, aber 150.000 Dollar ist ganz schön viel. Ich möchte mal wissen, was Paris Hilton gekriegt hat.
Ja, eben. Also Paris Hilton, die wird da...
Ja, das müsste ja deinem Verhältnis echt unerschwinglich gewesen sein, ich meine, oder?
Ja,
ich denke auch.
Dann hatten die, wen hatten die denn noch? Die in Monaco, britisches Model, warte mal, wie hießen die? Ach komm schon.
Wer weiß. Bei Promis
bin ich ganz schlecht. Redet mal weiter, ich schau mal eben nach.
Ja, ich weiß das auch
ja, nicht. In der Zeit überlege ich mir, wie der Typ nochmal heißt, der Schauspieler, der Tor gespielt hat. Der war bestimmt auch nicht teuer.
Chris Hemsworth.
Den hat er auch schon.
Chris Hemsworth, genau,
der Chris.
Der Kritz.
Der Pogo-Preuße.
Ja, ich glaube, da mussten wir. Ich glaube, dem mussten
der wahre Pogo-Preuße.
Der hat sofort gesagt, ja, geile Idee, wenn ich die Karre fahren darf, komme ich umsonst.
Ja, und schön in die Wand gesetzt.
Na. Omi Campbell hieß die.
Ach so, ja, aber die war früher mal teuer, oder? Doch, ist das immer noch? Ist doch nicht mehr teuer heutzutage, oder? Ich meine, die war vor 10 Jahren mal teuer.
Oh, ja, die hat einen Namen.
Ja, aber einen alten. Da kannst du auch Heidi Klum holen.
Na ja.
Und die ist wahrscheinlich teuer. Wer war noch mal in Berlin eigentlich? Ich weiß nicht, wer in Berlin war.
Der Superfan.
Hier, der auch.
Andreas
aber,
Burani.
Andreas Burani, der war groß Celebrity celebrated on the grid.
Echt jetzt?
Ja,
wirklich?
Hat die Grassi die Hand geschüttelt. Also irgendwen anders habe ich da nicht gesehen.
Oh Mann.
Nee, ich auch nicht, aber...
Sonst hätte ich mir ein Autogramm geholt.
Hätte ich mir lieber ein Model gewünscht.
Exakt.
Da war doch
da in Saison perfekte Überleitung zu unserem Rausschmeißer-Thema. Grid Girls versus Grid Kids.
Das ist mal echt ein Rausschmeißer-Thema.
Denn
ja.
In Montreal waren jetzt das erste Mal Grid Kids eingesetzt. Das heißt, wo eigentlich die Models, die schönen Frauen mit den Nummernschildern, also mit den Schildern mit Nummern draufstehen, die Nummern-Girls sozusagen, standen diesmal Nachwuchsrennfahrer und haben da die Schilder hochgehalten von den Startpositionen. Sehr coole Idee, die auch gut angekommen ist in den Medien und möglicherweise in Zukunft auch beibehalten wird, denn unsere Freunde von Current E haben da so einen kleinen Artikel dazu gemacht und gepostet und Alejandro Agag persönlich hat drunter geschrieben, dass er das doch eigentlich beibehalten will in Zukunft. Also, lassen wir uns mal überraschen.
Ja, ja, nicht nett. Finde ich auch nett. Wobei, ich meine,
absolut.
Ja, gut. Spricht eigentlich nichts dagegen, ne? Also, dass da
die, nee, ich meine,
diese Geschichte mit Mädels und Rennwagen, die ist auch so 70er, da muss man eigentlich eigentlich gar nicht so viel drüber diskutieren. Das ist
eigentlich
nicht klug.
Erinnere mich noch an die Vorstellung von der Cheetahs Lackierung damals in Hongkong.
Ja.
Oh ja.
Das war mal ein Medienecho.
Ja, ja.
Das war geil.
Ja, ja.
So ein Shitstorm.
Das machen die
ja
auch nicht mehr.
Die haben ja neben das Auto so ein paar knapp bekleidete
Playboy-Bunnies irgendwie, Mann. Das weiß ich auch nicht.
Ja, und da gab es aber ordentlich Shitstorm.
Ja.
Das machen die nie nochmal.
Ja, nee, spricht nichts dagegen. Aber wie du schon sagtest, Timo, schon eher so ein Rauschmeister-Timo, ne? Was will man jetzt dazu noch sagen?
Oh, nicht viel.
Nicht viel.
Nicht mehr viel.
Man muss sagen, da verliert ja keiner durch. Ich meine, natürlich gibt es ein paar Leute, die Grid Girls geil finden.
Die können sich ja in den Rallye-Kalender kaufen.
Wird es immer geben. Aber da hat ja sonst keiner was von so wirklich. Und wenn man jetzt die Nachwuchsrennfahrer dahin stellt, die werden dazu zwar jetzt nicht berühmt, aber die freuen sich natürlich wie ein Schnitzel.
Natürlich. Und junge Leute dahin zu bringen, ist auch nur gut. Genau. Jetzt haben wir die Grid Kids. Wir hatten in Marrakesch einen marokkanischen Juniorenfahrer.
Ja, der und, den Superfan.
Und den Superfan. Konnte.
Und den Superfan in Berlin.
Der ist nur Fan
der
von Sachen, die super sind.
Brite war.
Ja, wobei ich mir ja vorstellen könnte, dass es einfacher ist, über irgendeine Agentur Grid Girls zu organisieren, als Grid Kids zu organisieren. Weißt du, die müssen ja auch irgendwie was können, außer rumstehen.
Ich bewerbe mich mal als Grid-Kid, vielleicht
klappt das. Ja, irgendwann haben sie keine mehr, dann nehmen sie auch Simracer und solche, die es gerne werden. Da haben wir dann auch Chancen.
Aber nur Tobi.
Eines Tages.
Ja, ich bin mal gespannt. Du hast ja noch einiges vor dir, Tobi. Ich blicke zurück auf die vertanen Chancen und wünsche dir, dass du sie ergreifst.
Tobi blickt auf seine strahlende Pubertät, die vor ihm liegt.
Ja, in diesem Sinne, glaube ich, sind
wir
am Ende der Kiste angelangt, oder? Habt ihr irgendwie noch was?
Schmeißen wir raus.
Ja, dann sagen wir an dieser Stelle ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Und Timo, Tobi, schön, dass wir mal wieder zusammen gesprochen haben. Das hat ja jetzt viel zu lange so gar nicht stattgefunden. Ja, dann sagen wir.
Das hat mir Spaß gemacht.
Wir hören uns nächste Woche
das
wieder.
Das war mir ein Späßchen.
Das war ein Späßchen, eine Belustigung erster Kajüte. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Servus und ciao.
Ciao.